So. Also wie gesagt, das sind auch Interviews, die wir dann ganz gern den Benutzern und Benutzerinnen zur Verfügung stellen.
Ja, ja.
Wobei es auch die Möglichkeit gäbe, dass man das noch eine Zeit lang sperren kann. Das müssten Sie dann halt sagen. Ob Sie sowas
aus meiner Sicht, also glaube ich, ist da nicht viel zum Sperren. Ne?
Das wäre natürlich...
Nein, ich habe da keine...
Jetzt muss ich nur schauen. Ja, ich habe Ihnen ja in meinem E-Mail schon geschrieben, dass es mir hauptsächlich auch darum geht, die persönlichen Perspektiven und die persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen der Mitarbeiter von Kreisky zu erfahren, weil irgendwie die Verhandlungen oder sowas, das kann man ansatzweise ein wenig aus den Akten auch herauslesen. Aber es geht mir auch wirklich so um dieses ihre persönliche... Also wirklich Erinnerungen, aber auch Einschätzungen, wie Sie das bewerten würden.
Und
also das große Thema ist einfach Kreisky Südtirol-Politik. Das wird jetzt aus meiner Sicht natürlich anfangen, auch mit den Vorbereitungen vor die UNO. Aber natürlich dann auch irgendwie die Aktivitäten in Südtirol selber, also teilweise zur Zusammenarbeit mit der SVP, teilweise auch diese Diskussionen um eine eigene sozialdemokratische Partei.
Ja, gut, das ist dann viel später zum Teil.
Ne? Aber irgendwie so, dieses Interview anlegen würde. Und ich würde vielleicht ganz gern mit der Frage anfangen. Sie sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, 1953.
33. Also zu ihm gekommen.
Zu ihm gekommen.
Zu ihm gekommen bin ich im Jahr 59.
59.
Im Jahr 1959. Wobei, es war so, ich habe angefangen im Außenministerium beim Kirchschläger in der Völkerrechtsabteilung. Und Kreisky hatte damals Staatssekretär, eigentlich keinen wirklichen Sekretär, es war ein gewisser Hartl war bei ihm so, aber das war also kein wirkliches Sekretariat. Ich glaube, das bin ich nicht. Ich abtöten. Hallo? Ja, du Sven, ich bin jetzt gerade in einem Interview, kannst du in einer Stunde anrufen ungefähr? Er hatte sowieso keinen wirklichen Sekretär in dem Sinn. Und da hat mich der Kirchschläger manchmal ausgeborgt, also den Kreisky, als Staatssekretär. Und ich habe so zwei oder drei Reisen mit ihm gemacht. Ne? Also wir kannten uns natürlich schon aus der Politik heraus und so. Und er hat auch einen erheblichen Anteil drin daran gehabt, dass ich überhaupt ins Außenministerium gekommen bin. Er hat eingeführt das sogenannte Examen Präalable. Das war sozusagen ein Filter, damit nicht nur CV da ins Außenamt hineinkommen und so. Das sollte eine gewisse Leistung auch dokumentiert werden. Und ich war offenbar einer der Ersten, der das Examen Präalable abgelegt hat. Offenbar gar nicht schlecht und so. Und die ersten Aufnahmen waren am 1. Februar 1957 und bei mir war es irgendwie finster. Ne? Und da habe ich da erkundigt im Sekretariat und gesagt, ja, das Kabinett von Fiegel, ja, da Bedenken gegen dich. Ich war nämlich damals Obmann des Verbandes Sozialistischer Studenten und habe natürlich in der Arbeiterzeitung und so weiter mich geäußert hier und da. Ne? Und da haben die Schwarzen versucht, mich zu verhindern. Und der Kreisky hat dann also sozusagen eigentlich meine Aufnahme zu einem Paradefall gemacht. Da war ein riesiges Personalpaket, der Martin Fuchs wurde Generalsekretär, also alles mögliche, und der Jankovic wurde also aufgenommen, aber dann gleich zum Kirchschläger weg, also er hat eine sehr eine distante Haltung gehabt, absichtlich zu Parteigängern. Er hat zwar gewusst, ich bin sein Ding und so, aber er hat sich nicht umgeben mit, zum Beispiel die Kabinettschefs, waren alle keine Sozialisten. Ne? Und also so kam ich ins Außenministerium, wurde dann dem Kirchschläger zugeteilt in der Völkerrechtsabteilung, das hat offenbar auch ganz gut funktioniert, und wurde dadurch schon in den also 58, 59 Mitarbeiter vom Kreisky, als freier Mitarbeiter, wenn Sie wollen. Ne? Dann kam 1959, Kreisky wird Außenminister, ne? Und da war auch was sehr Lustiges, ne? Alle haben gesagt im Ausland, Jankovic, da kommst du jetzt zum Kreisky, zum Außenminister. War aber wieder eine Zeit lang Schweigen im Walde. Dann bekam ich so eine, ja, ist einer gekommen und ich sagte, du weißt, der Herr Bundesminister schätzt dich sehr, aber er will sich nicht unbedingt nur mit eigenen Leuten umgeben und ist er nicht so wie der Fiegel, der jeden Tag besoffen ist und der sozusagen der alles wirklich verdecken muss. Und also verstehe, das ist, er schätzt ja, wie gesagt, du sollst da weitermachen beim Kirschschläger. Dann war Sommer, bin also, war da auf irgendeinem Kurs in Den Haag und bin dazugekommen, komme in mein Büro, sitzt jemand anderer dort, wo sie so, ja, du bist im Kabinett. Ah, so. Also irgendwie ist dann hat er dann doch jemand anderen gefunden und so und hat also mich dann doch genommen. Ne? Und so begann also eine ziemlich lange Kooperation, dann bis hinein in die Opposition und so. Ne? Aber jetzt habe ich 1999 dann angefangen im Kabinett und wie schon gesagt, das war eine ganz kleine Zelle, nicht? Das war nicht so wie heute, dass die Kabinetts die Ministerien beherrschen, sondern wir haben also mit über das Ministerium gearbeitet. Meine Hauptaufgabe war unter anderem bei Reden und Vorträgen Material zu sammeln. Also der Kreisky hat alle Reden selber geschrieben. Das waren immer furchtbare Produktionen, wir haben halbe Nächte gesessen in der Armbrustergasse, und Margit Schmidt hat mitstenografiert. Ja. Und ich habe das dann irgendwie zusammengestellt, also alles sein, also man hat irgendein Wort geändert oder so. Ne? Und das war so eine meiner Aufgaben. Ne? Und eben, wie gesagt, auch vieles andere, was so angefallen ist im Laufe eines Dinges. Ne? Und dann kam also eben diese große Südtirol-Welle. Und wie gesagt, bei der ersten Südtirol-Debatte war ich noch nicht mit in New York. Entweder war der Carrie Fischer mit oder jemand anderer. Und er hat mich dann beim zweiten Mal bin ich da mitgefahren. Und das war so ein unglaublicher Aufmarsch. Da war, wie gesagt, die halbe Tiroler Landesregierung und Nationalräte und alle möglichen Leute. Er war immer doch auch sehr darauf bedacht, nicht, dass gerade in Sachen Südtirol ein möglichst breiter nationaler Konsens besteht. Nicht? Das war der Gschnitzer mit, das war damals der Staatssekretär, nicht? Und der Gschnitzer war natürlich ein wirklich ausgewiesener Südtirol-Experte und als Tiroler und so weiter. Und dieser ganze Tross hat sich also dann nach New York begeben. Wir wurden dann hervorragend betreut vom damaligen Botschafter, das war der Matsch, ne? Der so ein bisschen skurril war, hat immer so merkwürdige Aussprüche gesagt, ja, die Vereinten Nationen, jeden Tag ein Theater und so, diesen gewissen nasalen Tonfall gehabt und so, hat aber erstklassige Kontakte gehabt, nicht? Und es ging natürlich dann darum, wieder Unterstützung zu sammeln für die zweite Südtirol-Resolution, nicht? Wobei er sehr bezeichnend war, nicht? Für die damalige geopolitische Situation, da unterstützt haben uns praktisch nur Länder der dritten Welt, nicht? Der große Sponsor von dem, beziehungsweise keine Kernländer Westeuropas, die natürlich alle Italien geschont haben. Ne? Der große, wirkliche Sponsor, den wir hatten, war der Botschafter Rossides, ein zypriotischer Botschafter, ein sehr angesehener, der dann, wie ich nach New York gekommen bin, immer noch dort war. Das war ein Langzeit. Und bei so kleinen Ländern kommt das häufig vor. Ne? Und so wurde also mühsam dazu. Und dann begannen also wirklich nächtlich eine Redeschlachten, ne? Die wir natürlich zum Teil mitgemacht haben, weil es ging dann immer darum, möglichst rasch zu antworten, nicht? Und wir sind dann nächtelang gesessen in der Mission dort und haben also dann diese Reden vom Kreisky fertig gemacht. Das heißt, er hat sie diktiert und wir haben das halt dann also in eine bestimmte Form gebracht, ne? Und er war wirklich hundertprozentig engagiert in der ganzen Sache, ne? Und er hat natürlich schon das eine oder andere auch, ich kann mich erinnern, bei dieser Sitztagungen in New York ist, glaube ich, ein Startschuss gefallen für das Institut für höhere Studien. Ne? Er war immer sehr interessiert an solchen Gründungen, auch um einen gewissen intellektuellen Rückstand Österreichs aufzuholen. Mhm. Ne? Und da war sehr interessant, haben uns getroffen, im Carlyle residiert. Mit dem, wie hat der Kassen, war das Professor Morgenstern, also irgendeiner der Gründer vom Institut, das war also österreichischer Professor. Ne? Also das hat schon, wie gesagt, es war in Wirklichkeit natürlich hauptsächlich Südtirol und der Versuch eben hier ja, diesen Durchbruch zu erzielen, und das ist ja dann eben gelungen, auch mit der zweiten Südtirol-Resolution. Südtirol blieb natürlich dann immer wieder auch auf der Tagesordnung, ist ja dann weitergegangen, Sie klären die ganze Geschichte, bis zu diesen Saragat-Verhandlungen, bei denen ich dann nicht mehr dabei war. Ich war bei ihm nur bis 1962, ich bin dann abgewandert nach London und von dort nach Dakar und bin erst wieder zurückgekommen zu ihm, 67, als Oppositionsführer. Ne? Also da war eine gewisse Unterbrechung, nicht? Aber er hat natürlich sicher in der ganzen Zeit sich weiter mit Südtirol beschäftigt, nicht? Und er war natürlich auch sehr interessiert an der politischen Konstellation in Südtirol. Er hat nicht gewusst, dass sozusagen das wirkliche Bewegungsgesetz der Südtiroler Politik ist ethnisch, nicht?
Ja.
Es hat ihn aber offenbar doch gestört, dass da eigentlich sozusagen so wenig Pluralismus zu sehen war, nicht? Und er war natürlich mit den Landespolitikern, damals muss dann irgendwann der Maniago ins Spiel gekommen sein, in einem ständigen Kontakt, und hat dann den Maniago, also gezwungen ist vielleicht zu viel gesagt, aber jedenfalls bewogen, dass er die SVP öffnet nach links, nicht? Und einem damals noch nicht so bekennenden Sozialdemokraten, nämlich dem Egmont Jenny, einen Sitz gibt im Landtag, ne? Und Jenny hat sich aber dann zerstritten mit denen. Er war, was sich dann später auch gezeigt hat, nicht besonders teamfähig. Und aber damit begann sozusagen ein Versuch der SPÖ und vor allem auch Geiske selber, der Graz hat dann auch sehr daran mitgewirkt, ne? Sozusagen eine sozialdemokratische Gruppe in Südtirol aufzubauen. Ne? Das hat sich herumgespielt um den Jeni, dann war ein gewisser Titel, der hat das auch eine Zeit lang gemacht. Ne? Und hat aber eigentlich nicht wirklich funktioniert. Nicht?
Ja.
Das hing aber zum Teil auch damit zusammen, wie gesagt, dass die Leute sehr, also so bei dem Titel habe ich nicht gekannt, aber den Jeni habe ich in Teams gekannt, der angestürmt. Das war ein unglaublich gescheiter Mensch, aber wie gesagt, absolut nicht teamfähig. Nicht? Und die Geschichte geht dann anders, das hat mit Kreisky nichts mehr zu tun. Ich habe dann als Internationalsekretär der SPÖ eine ganz andere Linie eingeschlagen. Wie gesagt, der Kreisky wollte hier etwas tun. War natürlich auch sozusagen Ausdruck dessen, dass er Südtirol so irgendwie auch als ein Stück Österreich betrachtet hat und gefunden hat, bitte, was in Österreich ist, gut, das muss in Südtirol auch gehen irgendwie. Nicht? Und dadurch auch dieser also er, wie gesagt, hat praktisch den Jeni also aus der Taufe gehoben und so wie. Ne?
Ich finde das sehr spannend irgendwie. Darf ich noch ein bisschen
nachfragen? Ja, na freilich.
Mich würde noch interessieren, wie da im Zuge dieses ersten Gangs vor die UNO, wie da die Verhandlungen innerhalb vom Staatssekretariat war, beziehungsweise also was Sie in Ihrem
Im Kabinett, Team, meinen Sie, im Kabinett.
Im Kabinett, beziehungsweise auch in Ihrer Abteilung irgendwie.
Also ich muss ehrlich sagen, also da ist nicht sehr viel, das hat natürlich eine Menge so interministerielle Besprechungen gegeben und sowas, vor allem mit der Tiroler Landesregierung, nicht? Aber ich glaube, dass er sehr stark, nicht? Er hat ja überhaupt, das ist historisch wahrscheinlich nicht ganz unumstritten, aber sozusagen den Gang zur UNO hat er eigentlich hauptsächlich er gemacht, nicht? Der Pigel hätte auch die Möglichkeit gehabt, die längste Zeit, nicht? Und er hat das irgendwie in die Wege geleitet und natürlich mit Unterstützung der Tiroler Landesregierung, die haben das natürlich sehr gut gefunden. Ne? Und also da gab es nicht viel zu verhandeln. Es ging sozusagen um die Vorbereitung, nicht? Deswegen hat diese Geschichte mit dieser Archivsuche, nicht? Man hat Argumente gesucht. Nicht? Und es war natürlich für Österreich nicht leicht, sich jetzt in Sachen Südtirol vor die Vereinten Nationen zu begeben. Wir haben genau gewusst natürlich, dass der Westen uns dabei nicht unterstützen wird. Im Gegenteil, nicht? Und dass man Unterstützung von woanders suchen muss. Man musste sich aber auch auseinandersetzen mit der Argumentation der Italiener, nicht? Und die Italiener haben natürlich argumentiert in erster Linie mit dem Pangermanismus. Sie haben gesagt, so, jetzt kommen die Österreicher, nicht? Und die wollen da sozusagen diese pangermanistische Welle rollen lassen, nicht? Und wir mussten sozusagen also jetzt eben zeigen, warum sind wir für Südtirol, was ist dort passiert in den 20er Jahren, 30er Jahren. Da ist sehr viel gearbeitet worden. Ne? Und ich kann mir jetzt, ich müsste mir das einmal heraussuchen, wo ich das, er hat selber dann auch versucht, verschiedene Muster nationaler Autonomie festzustellen, nicht um zu sagen, schaut her, eine ordentliche Minderheitenlösung muss nach bestimmten Mustern geregelt werden, nicht? Und da gab es in Europa nach dem Ersten Weltkrieg gewisse Ansätze, nicht? Die in Südtirol natürlich nicht durchgeführt wurden. Ne? Und also man hat sozusagen, es war ein Beweissammeln, zu zeigen, also was hat Italien dort falsch gemacht, ne? Und sich natürlich auch gleichzeitig von jedem Verdacht eines Pan-Germanismus oder Guarnazismus irgendwie. Ne? Gut, die Italiener haben unterschwellig immer mit solchen Dingen gearbeitet, ne? Und haben dann gesagt, ja, also das ist sozusagen eine Art deutsche nationale Verschwörung und so weiter. Ne? Also das war sozusagen, aber die Aufgabe war eben, hier gute Argumente zu finden, nicht? Und sich aber natürlich auch ein bisschen also mit der Geschichte auseinanderzusetzen, was ist dort passiert. Da war aber natürlich der Gschnitzer ein lebendes Lexikon, der hat alles gewusst und so, ne? Und hat sich da also sehr gut. Aber ich sage, das war an und für sich innerösterreichisch keine kontroversielle Sache, nicht? Das war ein breiter nationaler Konsens, nicht? Und die Tiroler waren da vollkommen eingebunden, ne? Und habe ihn natürlich hundertprozentig unterstützt. Es kam dann später erst, nicht? Diese Konflikte kamen erst mit der Saragat-Lösung, nicht? Aber da bis dorthin war eigentlich immer Liebe und Waschdruck, ne?
Ich habe heute noch einen Bericht gelesen. Es war einer von den ersten Berichten von Damian, der rekurriert auf ein Treffen mit Maniago.
Ja, ja.
Noch bevor Kreisky Außenminister geworden ist.
Ja,
und das war recht interessant, weil Maniago dort noch meint, irgendwie, also
ja, was willst du da,
ist schon schwierig, ihr seid ja Sozialdemokraten und eigentlich vertreten wir eher eine andere Politik, wir sind ja doch eine christliche oder christlich-soziale Partei. Und Maniago sich auch nicht vorstellen konnte, dass jetzt Österreich oder die Sozialdemokratie in Österreich stark genug wird, dass die den Außenminister stellen könnten. Das heißt, ich hatte so ein wenig diesen Eindruck, dass es zumindest am Anfang durchaus auch von der Südtiroler Volkspartei politische, sagen wir es mal zumindest, Zurückhaltung und Berührungsängste gegeben.
Also ich habe davon eigentlich nichts gemerkt. Ne? Die sind also, das waren Südtiroler mit, also bei jeder, bei allen diesen Verhandlungen, nicht? Und ich weiß jetzt nicht, wer von den Südtiroler mit war bei der zweiten New York Tour, aber da war eigentlich keine besondere, man hat nicht das Gefühl gehabt, dass die irgendwie, ne? Vielleicht ganz am Anfang, nicht? Aber in dieser, vor allen Dingen nach der ersten Resolution war natürlich große Begeisterung. Nicht? Und ich weiß, Maniago hat sein ganzes Leben immer wieder versucht, den Kreisky zu beruhigen. Der Kreisky war natürlich bitterböse auf die Südtiroler, weil sie ihm diese Lösung mit dem Saragat nicht angenommen haben. Ne? Und es gab ein rührendes letztes Treffen, der Kreisky war schon todkrank, war noch einfach in einem irgendeinem Hotel in Meran und da hat ihn der Maniago noch besucht, knapp vor seinem Tod, vom Kreisky. Um sich so zu entschuldigen, gesagt, nein, und wir schätzen die bla, das war nicht aus politischen Gründen, sogar war eben die sie wollten eine andere Lösung. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, das war von der Südtirol, ich habe da eigentlich nie gemerkt, dass da irgendeine, vielleicht ganz am Anfang, nicht wieder.
Na, das war ganz interessant, weil es gab dann einen zweiten Bericht von Damian. Ja. 3 Monate später, das war dann nach den Wahlen, und war dann Kreisky Außenminister. Und wo der Damian dann auch schreibt, für Maniago vollkommen unerwartet, aber er hat sich dann auf das eingestellt.
Natürlich. Außenminister ist Außenminister, da gibt es nichts.
Ich habe jetzt nur das schnell rausgesucht, wegen den Delegationsteilnehmern, weil die haben wir da teilweise drinnen. Also da habe ich, das sind die unterschiedlichen Besprechungen, das sind Matsch, Kreisky, also bei der ersten, Matsch, Kreisky, Waldheim, Heimerleck, Gschnitzer.
Gut, der Waldheim war immer mit, der war politischer Direktor damals.
Erma Gschnitzer, Erma Kora, Kirchschläger, Schönherr, Volker, Oberhammer Zeidinger.
Der Friedhof Volker, ja, der war mit, ja, das war's, ja.
Der Sand war auch dabei. Und der Alfons Benedikter.
Nein, es war immer eine große Südtiroler Delegation, ja. Ne? Und ich weiß noch, wir sind dann alle miteinander hinübergeflogen, mit der Air France, kann ich mich erinnern und so. Und das war immer ein großes Theater. Mhm. Aber es war damals, wie gesagt, eine sehr harmonische Stimmung. Also nicht, dass ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, der Rote, mit dem wollen wir nicht zu einem Gegenteil. Mhm. Ne? Mhm. Wir haben ihn aus der Hand gefressen. Ne? Ja.
Weil Sie jetzt gesagt haben, das Argument von der italienischen Seite war der Pangermanismus. Jetzt kann man Kreisky nun wahrlich nicht als Nationalsozialisten irgendwie bezeichnen und auch die Sozialdemokratische Partei nicht. Oder damals noch Sozialistische Partei. Aber hat es geholfen, dass da quasi ein Sozialist als Verhandlungspartner auf der anderen Seite sitzt?
Kaum. Also die Italiener waren damals noch in einer sehr harten und sehr ablehnenden Haltung. Ich glaube, der Außenminister Martino war der Außenminister, ne? Und sie haben also eigentlich jeden, sie haben die ÖVP-Außenminister genauso abgeschasselt. Ne? Und sie waren ganz einfach so auf der Linie, das ist eine innere Angelegenheit, das geht eigentlich nichts an, ihr habt das Pariser Abkommen, wir haben das erfüllt und aus. Ne? Mhm. Und wer dort drüben war, wobei bitte die Tatsache, dass der Kreisky Sozialist war, hat aber dann schon geholfen beim Sachergard. Ne? Ja. Der Sachergard, Sozialdemokrat, hat natürlich einen anderen Zugang gehabt zu ihm. Nicht? Und hat natürlich auch national italienische Interessen vertreten, das war ganz eindeutig, nicht? Aber war sicher entgegenkommender als der Martino, nicht? Und das, der dazwischen war, zwischen Martino und Salvo, denn so viele Regierungen in Italien damals. Aber wie gesagt, das hat die Italiener in keiner Weise beeindruckt, nicht? Außer wie gesagt, beim Saragazzo, das sich eine Rolle gespielt, nicht? Dass man sich da irgendwie politisch eher verständigt hat, ne?
Sie haben gesagt, bei der zweiten UNO-Generalversammlung waren Sie dabei.
Das Delegationsmitglied.
Wie, waren da die Vorbereitungen für diese, weil da ging es ja auch darum, dass in der Zwischenzeit eigentlich
natürlich, diese Verhandlungen sind praktisch gescheitert. Genau. Ne? Da war dazwischen eben, glaube ich, diese Zürcher Geschichte, wo ich, wie gesagt, nicht dabei war. Ne? Nein, das wurde dann ganz einfach noch einmal alles zusammengesammelt und man musste natürlich auch für die zweite Resolution wieder Sponsoren finden. Ne? Das waren zum großen Teil wahrscheinlich dieselben wie bei der ersten. Ne? Aber die Vorbereitungen waren eben national, dass man sich sozusagen auch argumentativ vorbereitet, nicht? Und in New York dann zu schauen. Ne? Und da war, wie gesagt, der Botschafter Macho hat da eine große Rolle gespielt, weil der war sehr angesehen, der hat alle gekannt, der war schon Beobachter und war dann eben der erste Vollbotschafter vor dem Waldheim. Ne? Und der Waldheim war auch dabei, aber der Waldheim war eigentlich nicht sehr kreativ. Der Waldheim war so ein absoluter Befehlsempfänger und hat immer natürlich, wenn der Kreis gesagt hat, also das gespurt ist, herumgerannt und so. Man kann aber nicht sagen, dass er, also sozusagen argumentativ, nicht, waren viel interessanter der Gschnitzer und die Südtiroler, nicht, die dann auch bei der Formulierung der Reden ein bisschen mitgewirkt haben, nicht. Sozusagen auch welche Argumente man bringen kann. Nicht? Aber der Waldheim, was in der Heimat, ich weiß nicht, ob der überhaupt mit war beim zweiten Mal. Beim Waldheim, das weiß ich sicher, dass der mit war. Aber der hat eigentlich nur eine sehr, sehr untergeordnete Rolle gespielt dabei, nicht?
Und quasi diese Koalitionspartner zu finden oder Unterstützung, das ist alles erst in New York abgelaufen.
Na, die ÖVP hat natürlich mitgemacht, nicht? Und der Gschnitzer war natürlich da hundertprozentig dafür, ne? Auch sehr loyal, also ich glaube nicht, dass der irgendwie versucht hat, jetzt sein eigenes Süppchen zu kochen, wäre sinnlos gewesen, ne? Nein, der Gschnitzer hat auf eine sehr loyale Weise mitgearbeitet. Ich habe dann im selben Zimmer geschlafen mit seinem Sekretär, weil wir damals das Ausland sehr gespart, aber jüngere Beamte zu zweit und so. Und das war eigentlich alles wirklich sehr, sehr, sehr kollegial, nicht? Und also da kann ich, was ich so, was dann später immer so beliebt war, so Leaks an die Presse jetzt alles nicht gegeben, nicht? Also wir waren da durchaus, nein, es war eine wirkliche Einheitsfront, das ist gar ganz, das war ganz eindeutig, nicht? Da haben vielleicht eine andere irgendwie eine bisschen noch schärfere Akzente hineinbringen wollen, aber im Prinzip war da, also, auf der politischen Ebene war eine vollkommene Übereinstimmung. Ne?
Und eben, dass Sie dann vor allem diese afrikanischen und asiatischen Nationen gefunden haben, die mitstimmen in Südtirol, Das ist alles dort
Das ist vor Ort gemacht worden. Möglicherweise, dass die Botschaften irgendwie mobilisiert wurden. Aber wir hatten damals noch ein sehr schwaches Netz in Afrika und Asien. Nicht? Also der Kreisky dann später erst. Ich war ja dann der erste Vertreter auch in Westafrika, im Französischen. Aber das hat sich in New York vor Ort abgespielt, nicht? Und da war eben wirklich sehr wichtig die Rolle, die der Botschafter Matsch gespielt hat. Ich kann mich erinnern, weil da war ein sehr, sehr skurriler indischer Botschafter mit den Namen müsste man irgendwo herausfinden können. Und ein sehr berühmter, der irgendwie mit dem Nero verwandt war und sowas. Ne? Und gesagt, du, also der ist so nett, der ist so kollegial. Ich hätte vorher mich in Socken empfangen und so. Also zum Verzeihen, irgendwie, was ein guter Freund ist und so. Ne? Und also da hat sicher der Matsch eine große Rolle gespielt. Ne? Und wobei man sozusagen Österreich, also das Image, das Österreich hatte in der dritten Welt dann später und das zum Teil durch den Kreisky entstanden, das hat es damals noch gar nicht so gegeben. Ne? Kreisky war erst relativ kurz Außenminister, nicht? Und dann diese dritte Weltoffensiven, dann Botschaften gründen, Marshallplan für die dritte Welt, das war alles viel später. Ne? Aber wie gesagt, man hat damals gesehen, mit dieser Ländergruppe kann man arbeiten, nicht? Die haben gewisse Sympathie, weil sie das Gefühl gehabt haben, wir sind dort der Underdog, nicht? Und die Großmächte unterstützen uns nicht und im Gegenteil bremsen irgendwie. Ne? Und das hat ein bisschen mobilisiert, nicht? Bei manchen Leuten. Ne? Kuba hat uns unterstützt und solche Länder. Ne? Wobei das war damals noch nicht so.
Ja, das war damals natürlich die Situation eine andere.
Ja, ja,
so aus heutiger Perspektive ist das schon.
Ja, ja, nein,
immer sehr interessant.
Aber es war interessant, nicht? Wie gesagt, wie man sowas. Aber es hat auch gezeigt, nicht, was man bei den Vereinten Nationen erreichen kann, nicht? Ja, mit gutem Lobbying und so. Ja. Ne? Und bei Plan für sich Südtirol vor die UNO zu bringen, war nicht leicht. Ne? Ich meine, womit hat sich die UNO beschäftigt? Wenn man sich anschaut, die Tagesordnung damals, ne? Da waren ganz andere Geschichten, da ging es um die Entkolonialisierung und solche Geschichten. Ne? Und dann kommt so ein, und das hat natürlich ein bisschen hineingepasst in diese Verfolgung von Minderheiten und so. Also die Leute haben schon ein bisschen verstanden, um was es da geht. Ne? Und also tut Proportion Gardet, ne? Kann man nicht vergleichen mit Algerien oder sowas. Ne? Aber irgendwie haben sie schon verstanden, heute das ist was Gutes. Ne? Wobei damals 1960, 61 waren da gar nicht so viel drinnen. Ne? Das war noch eine. Es war nicht mehr ganz westlich dominiert, die Vereinten Nationen. Es waren schon eine Menge, also Indien hat schon damals eine große Rolle gespielt und Indien hat uns auch unterstützt, nicht? Und das war sehr wichtig. Ne?
Wie wurde das dann bei Ihnen dann im Ministerium aufgenommen, dass eben so wenig Unterstützung durch die
anderen. Ach Gott, mein Gott, das hat einem natürlich, weil es war sicher eine gewisse Enttäuschung, hat aber natürlich die Beziehungen nicht wirklich getrübt. Man hat schon gewusst, Italien ist NATO-Mitglied, nicht? Damals ging es auch immer noch so die Angst, die Italiener schwenken zum Kommunismus, die KP war sehr stark in Italien, nicht?
Natürlich, ja.
Und die haben natürlich damit gearbeitet, nicht? Dann haben gesagt, wir sind ein treues NATO-Mitglied und sind innerpolitisch ständig unter Druck, die KP hat was sie 30% gehabt damals in Italien, ne? Na, was weiß man, ne? Und daher, also bitte Solidarität, nicht? Und das haben wir natürlich gewusst und war kein Grund, dass man deswegen den anderen Krieg erklärt. Ne? Glücklicherweise war damals Deutschland noch nicht in den Vereinten Nationen, ne? Das hätte uns nicht genützt. Ne?
Ja.
Wir waren ja lang vor den Deutschen drin.
Ja,
ne?
Genau.
Ich hatte ja seiner dann später die Ehre, als Mitglied des Sicherheitsrats die Deutschen aufzunehmen. Das war eine gewisse Genugtuung. Das war eine gewisse Genugtuung. Da haben wir die Deutschen einmal am Zittern am Ding. Na gut, aber jedenfalls, dadurch waren wir. War nicht, das, okay, jetzt kommt der deutsche Block oder sowas. Ne? Also wir waren damals, waren nicht belastet mit der deutschen Hypothek. Wir waren sozusagen der erste deutschsprachige Staat in den Vereinten Nationen. Über die Schweiz hat es auch noch nicht gegeben. Ne? Und dadurch war nicht, dass die gesagt haben, schaut her, die werden von den Deutschen irgendwie. Ne? Also Österreich war damals schon nicht, was anderes. Ne?
Und hat ja auch vor allem auch durch die Reden,
an denen
Sie alle mitgeholfen haben, aber die haben ja schon durchaus Eindruck auch gemacht.
Bitte mal, wobei, schauen Sie, es war natürlich dann, das war eine regelrechte Redeschlacht, nicht? Ja. Das Ganze hat sich dann abgespielt im Special Political Committee, da war ein eigenes Ding und so, ne?
Ja.
Und das war nicht eine der großen Tribünen der Weltpolitik, ja, nicht? Aber natürlich, wenn zwei Außenminister gegeneinander angetreten sind, das war schon spannend. Und das waren zum Teil auch dann Nachtsitzungen. Die Reden haben wir dann oft gemacht. Das war schon normal, nicht? Aber es hat schon eine Zeit dann gedauert, nicht? Bis das hin und her geht und so, nicht? Die Italiener haben immer wieder versucht, das zu torpedieren, nicht? Und ich glaube, so eine ziemliche Woche, nicht, hat das gedauert, ne? Und dann kam eben alles zu einem guten Ende. Ne? Ja. Aber wieder, das war von der Innenpolitik her, war das eine totale Unterstützung. Mhm. Nicht? Mhm. Es gab da keinerlei Kritik, im Gegenteil, nicht? Das war nur eigentlich Applaus. Ne?
Ich meine, im Vorfeld von diesen UNO-Gängen gab es ja dann durchaus diese Diskussionen mit den Südtirolern, die noch eher ein Selbstbestimmungsrecht forderten, wo Kreisky immer gesagt hat, das ist nicht realistisch irgendwie. Ja, also eine Autonomie ist das höchste der Gefühle, das man erreichen kann. Können Sie sich da an Diskussionen mit den Südtirolern erinnern?
Eigentlich nicht. Nein, also das Thema ist nicht. Es ging ja darum, in erster Linie mal überhaupt einen Verhandlungsprozess mit Italien einzuleiten. Nicht? Mhm. Natürlich war klar, dass das Ziel kann nur das Maximum ist Autonomie. Nicht? Ja. Dass man sozusagen für die Südtiroler Selbstbestimmung durchsetzt, war aussichtslos. Nicht? Aber ich glaube nicht, dass da von Südtiroler Seite irgendwelche Bedenken geäußert wurden und so, man muss gleich auf die Selbstbestimmung. Das war ja dann erst viel später da bei der 69, nicht, diese große Auseinandersetzung Brugger-Maniago, nicht, ob man diese Form der Lösung annehmen soll. Nicht? Aber damals ging es in erster Linie darum, wie kann man Italien wieder an den Verhandlungstisch bringen und damit sozusagen auch das Ganze internationalisieren. Nicht? Das war ja das, weißt du, was die versucht haben, mit Italiener abzubiegen, sagt, na, das ist eine interne Angelegenheit. Nicht? Und da gibt es zu verhandeln. Aber noch bei der zweiten Lösung waren sie dann gezwungen, sie mussten sich mit uns wieder zusammensetzen. Und das hat dann eben gemündet in diesem ersten Kreis Gisaragat, nicht? Ja. Der ja praktisch wäre ein Abschluss möglich gewesen, nur haben die Südtiroler gesagt, na, das ist zu wenig abgesichert und so weiter und so fort und wir wollen noch mehr. Und ich meine, der Benedikta und der Maniago waren ja beide sehr also wirklich hervorragende Juristen, nicht? Und haben natürlich viele Details auch noch hineinbringen wollen. Ne? Und ich habe dann später auch so Südtirol-Verhandlungen gemacht als Außenminister und Parlamentarier. Ne? Und das war ein Riesentheater mit dem Maniago, nicht? Der hat dann aus der Tasche gezogen, alle möglichen Geschichten, und das brauchen wir noch und das brauchen wir noch. Okay, es war ja in Ordnung, nicht? Er wollte also eine wirklich umfassende Autonomie, nicht? Und wir hätten vielleicht da ein bisschen geschleudert bei dem einen oder anderen, nicht? Aber wie gesagt, diese Art der Diskussion hat es damals nicht gegeben. Mhm. Es ging wirklich nur um den Durchbruch Verhandlungen mit Italien, nicht? Sozusagen, dass Italien Österreich als Verhandlungspartner anerkennt, damit indirekt auch, dass wir Schutzmacht sind, nicht? Ja. Das hat dann der Gax ja ein paar Mal auch dann öffentlich anerkannt, dass wir sozusagen dass wir diese Schutzmachtfunktion haben. Nicht? Das haben wir in der Arena bestritten. Nicht? Und das hat eigentlich, das ist das große Verdienst eigentlich vom Kreisky, dass das durchgesetzt hat. Nicht?
Jetzt war ja zwischen der ersten und der zweiten UNO-Resolution die Bombenanschläge.
Ja, natürlich.
Also diese sogenannte Feuernacht.
Die Feuernacht, ja.
Mit den Verhaftungen, mit den Folterungen und so weiter. Können Sie sich da erinnern, hat das dann bei der zweiten Resolution?
Ja, natürlich, das war ein Thema. Das war ein Thema, nicht, das wir gebracht haben. Nicht? Ja. Wir haben auch diese Folterungen und so weiter natürlich thematisiert. Die Italiener haben natürlich den Terror in den Mittelpunkt gestellt. Nicht? Und also es war natürlich nicht hilfreich für die Verhandlungen. Nicht? Andererseits war eben offenbar, hat da irgendwas gebrodelt in Südtirol, nicht? Und das ist. Das ließ sich auf diese Art nicht kontrollieren. Wobei, ich bin eigentlich nicht davon überzeugt, dass der Kreisky das gewusst hat. Mhm. Ne? Er war natürlich in Verbindung mit allen möglichen Gruppen in Südtirol. Ne? Es war ja ein ununterbrochener Pilgerzug zu ihm nach Wien und so. Ne? Und es kann schon sein, dass auch der eine oder andere mal von ihm empfangen wurde. Es gibt auch Memoiren, glaube ich, vom, wie heißt der da, vom.
Der Mulden.
Nein. Ich habe das da irgendwo noch der Computer. Na, also von seine Tochter seit noch im Südtiroler Landtag.
Ah, vom Klotz.
Vom Klotz. Ja. Der Klotz, glaube ich, war sogar mal bei ihm oder sowas. Aber das war sozusagen im Versuch, nicht, Kreisky zu munitionieren, ihm die Lage der Südtiroler vor Augen zu führen, nicht. Aber was die Italiener dann nicht dort, aber so subkutan immer behauptet haben, der Kreisky hat das irgendwie inszeniert, das ist lächerlich, nicht? Er hat das natürlich, er hat nicht gewusst, genau, was sie da abspielen würde, schon gewusst, irgendwas ist da im Busch. Und aber andererseits wäre es auch gar nicht sein Interesse gewesen, nicht mitten in einem Verhandlungsprozess sowas aus. Andererseits hat das natürlich wieder auch gezeigt, international, ne? Weil da ist irgendwas nicht in Ordnung in dem Land. Nicht? Wenn solche Dinge vorkommen, zeigt das, dass doch eine sehr starke Strömung ist, nicht in Richtung Autonomie. Nicht? Und also in dem Sinn, auf längere Sicht war das sicher hilfreich, auf kürzere Sicht war eher nicht, wenn er die Italiener dann mit dem da gekommen sind. Wir haben ihm dann gesagt, pass auf, wir tun sie Leute foltern und so. Nicht? Also das war die. Aber das hat dann letztlich die Dinge nicht wirklich beeinflusst. Ne?
Also ich finde es jetzt spannend, weil Sie sagen, es war für die Verhandlungen nicht hilfreich.
Ja, sicher nicht. Nein,
nein. Weil es gibt durchaus auch Meinungen, die sagen, also jetzt zum Beispiel in Südtirol, die mal ich meine, das hat durchaus geholfen, diese.
Ich sage auf längere Sicht, wissen Sie, auf längere Sicht, nicht?
Und diese
wenn man die Dinge dann auf längere Sicht angesetzt hat, aber es ist eben unmittelbar, nicht? Das war im Juni 1961. Genau. Zwei Monate später war es wieder bei den Vereinten Nationen. Da war noch eher der Eindruck Terror und also ich meine, es ist ja niemand umgekommen, sie haben ein paar Masken gesprengt und so. Genau. Also so schlimm war das. Es waren natürlich dann so andere Zwischenfälle schon auch dort und so. Ne? Aber das hat natürlich im ersten Moment war das sicher nicht hilfreich. Auf längere Sicht haben die Leute gesehen, halt, da tut sich da irgendwas, nicht? Wenn man sich sowas betrachtet, nicht? Und daher ist das sicher nicht, aber es hat, wie gesagt, man hat das sozusagen abgefangen. Ne?
In der Folge von diesem zweiten Resolution hat es ja dann Verhandlungen, Verhandlungen begonnen. Da gab es zum einen dann diese bilateralen Verhandlungen, bei denen waren Sie sicher auch dann dabei.
Oder? Nein, ich war eben nicht mehr dabei, weil ich bin ab 62 war ich in London. Ne? Ich bin Anfang 62 weg. Ne?
Okay, das heißt,
das habe ich da nicht mehr miterlebt. Ne? Da hätten Sie fragen können, der ist leider auch tot gestorben, den Botschafter Hinterreger, der war mein Nachfolger. Ich habe dem Kreisky den Hinterreger empfohlen als Nachfolger. Ja. Und der hat aber Memoiren geschrieben, vielleicht steht da irgendwas drin.
Muss ich mal weiß schauen. Nicht.
Ja, ja. Mhm. Und also ich war ab Anfang 62 war ich da nicht mehr dabei. Ne? Das war natürlich alles viel später dann. Ne? Und bis zum Saragat hin.
Ja,
nicht?
Ja.
Wobei, also soweit ich das überblicke, bis damals, Südtirol war auch dann, glaube ich, innerpolitisch eigentlich kein besonderes Thema. Also sozusagen, dass man den Kreisky angegriffen hätte deswegen. Mhm. Nicht? Mhm. Deswegen tausend andere Sachen angeschossen worden, aber damals ist die große Debatte ausgebrochen, warum sind wir nicht bei der EWG und so. Ne? Da haben wir eine Menge so Polemiken gehabt, hin und her. Ne? Aber Südtirol kann ich mich nicht erinnern, dass ihn da irgendjemand angegriffen hätte, nicht? Also das heißt, der nationale Konsens war da, nicht? Ja, er hat das sehr, sehr geschickt natürlich auch genützt, nicht? Und hat sich auch seinen Tiroler Parteifreunden geholfen damals. Damals war die SPÖ in Tirol noch viel größer wie heute, ne? Da sind sie auf 15%, aber da war so starke Partei und so. Und eben auch, weil sie sind Südtirol, da war ein sehr aktiver Südtirol-Abgeordneter aus Tirol, der da mit war bei diesen ganzen Verhandlungen. Der hat sich sehr auch für Südtirol stark gemacht, aber das kann man auch lesen da in den ganzen Ding da. Nein, wir haben das mit Interesse zu den Hinterführern.
Ähm, Ich wollte jetzt gerade einen Sprung machen und dann ist mir eingefallen, dass Sie ja eben auch gesagt haben, Sie haben den Egmont Jenny ganz gut
gemacht. Ja, ja, sehr gut gemacht.
Mit dem
ja dann auch
doch zu tun.
Ja.
Wie haben Sie den das erste Mal kennengelernt? Oder
wann? Nein, ich habe ihn kennengelernt erst später, nicht? Wie gesagt, ich war ja dann in London und dann in Afrika und so weiter und so fort. Und also, da war nur so ein sporadischer Kontakt. Und ich war dann dann war ich in New York und alles Mögliche. Und wie ich zurückgekommen bin das zweite Mal aus Paris, bin ich dann in den Nationalrat gekommen. Ja. Und wurde internationaler Sekretär der SPÖ. Mhm. Das war aber dann schon 83, 84. Ja. Und was der Kreisky doch irgendwie sehr gut geheißen hat und so. Und da habe ich gesagt, ja, wir machen dich zum internationalen Sekretär. Und damals, und wie gesagt, und es war sozusagen eine feststehende Politik der SPÖ, wir versuchen da sozialdemokratisch. Und der Jenny war damals Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Südtirols, der Titel, der ist schon irgendwie verloren gegangen und war schon gestorben. So. Der war schon gestorben. Und sie hatten noch einen Sitz im Landtag.
Ja.
Und dann war 1983 waren Landtagswahlen in Südtirol. Und ich bin hinuntergefahren zu einer sehr schöne Wahlversammlung. Es sind eine Menge Leute gekommen, in Griers war das da in Bozen. Und der Jenny hat das gesagt. Und das war, wie gesagt, eine ganz interessante Veranstaltung. Er hat ein bisschen versucht, auch so interkommunal mit Italienern und so. In Südtirol immer schwieriger. Und also die Wahlversammlung war sehr schön. Was mir dann später erst aufgefallen ist, die meisten, die kommen, sind aus Winschgau gekommen. Aber also das Winschgau, war immer so ein ziemlich linke Ding in Winschgau. Und da waren ja die SFP, die eine Zeit lang, die waren hauptsächlich Winschgauer. Aber, und dann waren die Wahlen, was war das Ergebnis? 1%. Ne? Was ist passiert? Damals war das die große Zeit von Alexander Langer, der die erste wirklich interethnische Partei geschaffen hat in Südtirol, die sehr eingeschlagen hat. Die Rechte waren damals noch nicht so stark wie jetzt. Momentan sind die in Schwindlerregeln, fürchterlich. Aber das ist ein anderes Kapitel. Also jedenfalls ist es zerrieben worden zwischen den Grünen, den aufsteigenden Grünen. Der toller Bursch war dann Alexander Lange, den dann später kennengelernt, der hat sie leider aus unerklärlichen Gründen. Aber gut, und das war sehr schlecht. Ne? Mhm. Und ich habe daher dann, ich war mit dem Jenny immer in Verbindung natürlich, und da habe ich gesagt, du irgendwann, da werden wir leider was anderes machen müssen, weil die SPÖ ist eine große Partei, wir brauchen Zugang zu anderen großen Parteien in Südtirol oder jedenfalls zur SVB. Und dann war irgendwann mal so eine Südtirol-Verhandlung, das war also immer in regelmäßigen Abständen, ich habe daran teilgenommen als Parlamentarier. Dann bin ich zu Maniago hingegangen und gesagt, ja, anders hat man, würde ich gerne mal Sie besuchen und mal reden, die Beziehungen zur SPÖ. Ja, kommen Sie. Und bin dann also eingefahren nach Bozen und habe also offizielle Parteibeziehungen aufgenommen mit der SVP, die sich ja immer als Sammelpartei erklärt hat, nicht? Das nur nicht immer so furchtbar ernst genommen hat. Es gab schon damals einen kleinen Arbeitnehmerflügel, nicht? Und ich habe dem Jenny das dann erklärt und gesagt, du, irgendwann, die SP ist sich auch aufgelöst praktisch, nicht? Und so, wir brauchen einen Ansprechpartner in Südtirol. Und habe das dann also auch weitergeführt. Wir haben dann in der Zeit, solange ich internationaler Sekretär war, jedes Jahr so Südtirol-Seminare gemacht, die SPÖ, haben also alles zusammengeschammelt dort, wo es halt so an Linken und Oppositionell gegeben hat, aber auch eben mit der SVP. Der Maniago hat uns immer empfangen, der Turnwalder und so weiter. Und so hat sich eine andere Beziehung entwickelt, nicht? Und eben aus der Überlegung heraus für die SPÖ als große österreichische Partei, man kann nicht also das nur der ÖVP überlassen, nicht? Und zwar nicht nur aus parteipolitischen Gründen, sondern ganz einfach, wenn man Interesse hat, dann sind die, nicht? Aber das war schon in der Postkreisge-Ära, nicht? Und,
ja gut, aber das
war,
beruht natürlich.
Aber natürlich der eher sozusagen das Interesse, nicht? Ja. Und die Idee, nicht, dass man in Südtirol politisch Fuß fassen muss, das war sicher von ihm, nicht? Ja. Wir haben es dann nur auf eine andere Art durchgeführt. Mhm. Ne?
Es wurde dann ja diese Arbeitnehmerfraktion innerhalb
der SVP gegründet. Die gibt es ja immer noch. Das ist auch zum Teil dann die Reaktion war, dass Südtiroler Volkspartei auf das Interesse der SPÖ, nicht? Und um zu verhindern, dass wir da eine eigene Partei. Aber ich sage, das bitte vielleicht heute. Aber das war damals, war das ganz eindeutig. Es war das Grundgesetz, das der Politik in Südtirol war, das ethnische, nicht? Mhm. Wenn du nicht bei der SVP warst, aussichtslos, nicht? Da waren eben so kleine Randgruppen, die Klotz und so. Heute sind die Freiheitlichen, aber die sind zu teil, weil die eben schon zu lange an der Macht sind. Nicht? Aber damals war das ganz aussichtslos. Man hat eben nur jemand, das am Rand erreicht. Nicht? Aber das Zentrum hat man nur erreicht, wenn man mit der SVP in Verbindung war. Nicht? Und da hat man, wie gesagt, dadurch ist dann der Arbeitnehmerflügel, der eine Zeit lang sehr stark war. Ja. Ist dann im Übrigen auch heute noch zwei Regierungsmitglieder, einige Landtagsabgeordnete. Das letzte Mal haben sie ein bisschen abbissen, die Arbeitnehmer. Mhm. Also das ist eine sehr starke Partei, Gruppe.
Also der Vorsitzende von der SVP
ist ja auch. Der Deiner ist ja, Sie kennen das. Ja. Sind Sie Tirolerin, oder?
Ja. Südtirolerin.
Ah, Sie sind Südtirolerin?
Ja, ich bin aus dem gleichen Dorf wie der Deiner.
Was erzähl ich Ihnen? Nein, ich kenne den Deiner natürlich. Ja. Nein, ich kenne alle. Und aber das ist halt, wobei ich würde sagen, sie sind zum Teil echte Sozialdemokraten, nicht? Also der Otto Sauer und solche Leute, genau. Die waren das waren prachtvolle Dinge. Ja. Und die sind zum Teil heute stärker wie die Nordtiroler, ne? Wobei ich weiß nicht, momentan, das wird man sehen nach den nächsten Landtagswahlen, ne? Die sind ja im Herbst irgendwann, ne?
Die sind im September, ja.
Und die übrigens, am Sonntag ist das, glaube ich, ne? Das ist die Ding,
ja. Ja. Ja, genau.
Aber Sie sind schon italienische Staatsbürgerin?
Ich bin italienische
Staatsbürgerin. Also Sie können dort auch wählen?
Ich kann dort wählen, ja.
Ah, ja.
Also jetzt bei der Wahl am Sonntag nicht, weil da muss man SVP-Mitglied sein.
Also,
aber
ich könnte
im Herbst theoretisch wählen, aber es gibt noch kein Wahlrecht, also Briefwahlrecht.
Sie müssen einfahren, ja. Also aus welchem Dorf ist der Deiner?
Das war aus Latsch, eher aus dem Finchgau.
Aus dem Finchgau, siehst du, sagen kann?
Ja, genau. Also
in einer gewissen Richtung.
Ja, ja.
Kriegt man schon mit der Zeit.
Ja, ja. Und wie war dann Ihre Zusammenarbeit mit diesem Arbeitnehmerflügel?
Sehr gut, sehr gut. Sie waren am Anfang ein bisschen, ich kann mich erinnern, meine ersten Gespräche mit dem Frasnelli, der war da, war ein bisschen Dings, wobei der Frasnelli ist dann später der SPÖ beigetreten. Also der ist heute ja weit weg von uns, was er macht, aber nein, hört sehr, sehr gut und jetzt momentan ist es überhaupt, also ich bin immer noch so ein bisschen der Vertreter der Arbeitnehmer in Wien, wenn sie irgendwas brauchen, rufen sie mir an und so weiter. Also kennst du den Guffler, der jetzige Obmann, das war der ehemalige Bürgermeister von Lahna. Sie haben ja so eine interne Parteistruktur und da ist der Guffler der Obmann, der Formelle. Ne? Und die Sabine, die Kassler, der Mur und der Deiner sind in der Landesregierung. Früher waren sogar drei einmal.
Ja,
ne?
Ja.
Das haben bei der letzten Landtagswahl leider ein bisschen verloren. Und die ganze SVP. Nicht? Wobei jetzt haben sie bei den Kammerwahlen haben sie wieder jemanden durchgebracht. Und zwar eine Frau ist jetzt. Ja. Ich weiß nicht, wie hat Gebhardt oder so ähnlich.
Ich kenne diese alle nicht.
Es ist jedenfalls eine Arbeitnehmerin, die ist auch in der Kammer, in der römischen Kammer. Ja, sie haben drei, glaube ich, haben es drin.
Ne? Das war ja die Initiative von Deiner Richard.
Ja, ja.
Quasi ein Koalitionsübereinkommen mit Bersani.
Ja, ja, haben sie gemacht. Ja,
und dadurch,
ja.
Also Südtirol hat noch nie so viele Abgeordnete
gehabt
wie jetzt.
Ja, ja, also, gut, das war schon in der letzten Periode, aber natürlich mit dem Berlusconi, das war nichts.
Ja, gut, aber.
Diese ideologisch hätten sie sich verstanden, aber die waren so autonomiefeindlich. Mhm. Nicht? Wobei besonders besser waren sie natürlich auf den Monti, weil der hat natürlich versucht, auch Südtirol einzusparen, aber Gott, das ist ihm nicht gelungen. Ne?
Ich würde ganz gern nochmal auf diese späten 60er
Jahre bitte.
Ja. Also da waren sie ja dann doch wieder. Bei Kreisky und damals dann in der
Opposition.
Es wird ja in der Literatur immer gesagt, Kreisky hat nach diesem Scheitern seiner Verhandlungen mit Saragat, nachdem das nicht angenommen worden ist, sich ein klein wenig vom Südtirol-Thema zurückgezogen.
Ja, ja.
Gleichzeitig ist das aber schon diese Zeit, wo dann die Abstimmung
da kommt
in Iran
war. Und da kam ja dann eben der Operationskalender ist beschlossen worden, aber sind in Kopenhagen, der Waldheim mit dem Moro, glaube ich sogar. Ne? Und schauen Sie, er hat überhaupt grundsätzlich in dem Moment, wo er Parteivorsitzender war, nicht, hat er generell außenpolitische Themen, also nicht vermieden, wurde nicht unterbrochen eingeladen, solchen Vorträgen in Europa und so, aber er hat auch im Nationalrat eigentlich kaum gesprochen zur außenpolitischen Ebene, absichtlich, weil er wollte sich ein anderes Image zulegen. Nicht? Man hat gewusst, Kreisky war ein großartiger Außenminister. Er wollte jetzt als Wirtschafts- und Sozialpolitiker akzeptiert werden. Nicht? Und persönlich als Parteiführer natürlich kannst du nicht mit der Außenpolitik die Wahl gewinnen. Nicht? Und daher hat er sich von vielen außenpolitischen Themen zumindest nach außen zurückgehalten. Das Interesse war natürlich da und er hat sich weiter damit beschäftigt und die Leute sind die Botschafter sind ein- und ausgegangen bei ihm. Aber er hat sozusagen diese zum Teil auch, um nicht sozusagen den Eindruck zu erwecken, ich bin besser, ich nicht mehr Außenminister, wenn ich nur meine Nachfolger kritisieren. Also das ist zum Teil sehr honorable republikanische Tradition, dass man nicht versucht, jetzt sozusagen als Besserwisser. Und daher gibt es auch zu Südtirol kaum Stellungnahmen damals. Nicht? Der Südtirol-Sprecher, der war sich sehr engagiert, war der Graz, nicht? Der hat sich dann sehr dafür interessiert. Der hat dann zum Teil auch diese Parteigründungen, also der war Zentralsekretär, bevor er in die Regierung gekommen ist. Der Boldi hat dann in den späten 60er Jahren diese Parteigründung weiter betrieben und eine Zeit lang haben sie sogar abgestellt von aus der Zentrale in Innsbruck, da die Bozen gearbeitet und so, ja, dieser Gräber oder wie der Kassel hat. Na gut, weil die haben keine Infrastruktur gehabt, nicht? Ja. Und da sind unglaubliche Sachen gemacht worden. Zum Beispiel der ÖGB hat eine eigene Buchhandlung gegründet, nicht? Weil wir haben dann gesagt, schau, Seite, wenn ihr sowas aufbauen wollt, dann braucht ihr eine Infrastruktur. Ja. Gewerkschaften. Ja. War natürlich nicht so stark, weil der ASBG war nicht so, Banken, nicht? Ja. Und also die BAWAG hat aber dann, glaube ich, nicht, man wollte, dass die BAWAG eine Filiale richtet im Boots und so, aber der ÖGB zum Beispiel eine Buchhandlung, also man hat ein bisschen versucht, so in diese Richtung. Das hat, und da war aber der eigentlich die treibende Kraft der Graz, nicht? Und Kreisky war natürlich durchaus informiert und wusste davon, nicht? Aber er hat sich dann wirklich nicht mehr so stark engagiert und auch in der großen Südtirol-Debatte, dort war der Redner der Graz, ne? Der Hauptredner. Ja. Das wäre sonst aber etwas. Also das war zum Teil nicht nur den, nicht weil er sozusagen das Interesse von, man, er war schon gekränkt, das ist keine Frage, nicht? Das haben die Südtirol auch gewusst, nicht? Weil er vermutet hat, dass das aus parteipolitischen Gründen war, nicht? Man wollte einem Sozialdemokraten, er hat vermutet, nicht? Dass man einem sozialdemokratischen, oder einem sozialistischen Außenminister damals diesen Erfolg nicht gönnen will, nicht? Und das hat ihm der Maniago in unzähligen Gesprächen, haben wir immer wieder gesagt, nein, wir wollten, Kreis gehen. Das auch dann, wie gesagt. Aber das hat in den 60er Jahren dann eigentlich keine große Rolle mehr gespielt. Ne?
Ich denke jetzt drei Sachen gleichzeitig. Drum war jetzt eine kurze Pause irgendwie. Aber wie wurde denn dann diese Diskussion im Iran? Also quasi die Abstimmung, die ein ganz, ganz knappes Ergebnis für das Paket ergeben hat, wurde ja sicher auch wahrgenommen.
Sicherlich, wüsste ich nicht, also könnte ich nicht sagen. Man hat das sicher mitverfolgt, nicht? Aber man hat, wie gesagt, man hat das dann nicht mehr so verfolgt an der Daily Basis. Das ist eigentlich für einen Oppositionspolitiker, nicht? Ich meine, er hat Südtirol war an und für sich kein Thema, wo man sich in den Haaren gelegen ist. Er hat ja die Regierung kritisiert aus anderen Gründen. Aber damals gab es diesen versuchten Alleingang, solche Geschichten. Aber noch einmal, er hat bewusst, nicht, sich von außenpolitischen Themen ferngehalten, nicht, um sich auf anderen Gebieten zu profilieren. Nicht. Und er werden sich in der ganzen Zeit, also wenn seine Reden anschauen im Nationalrat, sehr wenig. Nicht. Also er hat, was ich immer, den Budgetreden gehalten, nicht, dann hat also die Finanzminister hingestrahlt, so weiter kommt und so. Also das war sozusagen sein Versuch, nicht? Und er hat dazu eigentlich sehr wenig gesagt. Und ich kann mich auch intern nicht erinnern, dass wir über das sehr viel geredet haben. Südtirol, ich habe so hier und da so ein paar kleine Aufzeichnungen gemacht hier und da. Aber Südtirol war eigentlich dann kein Thema mehr. Okay. Nein, seine große Zeit war 60, 61, nicht? Das ist ganz klar, nicht?
Ich war jetzt am Montag beim Dr. Franz Matscher.
Ja, ja, den gibt es auch noch. Ja, ja.
Den gibt es auch noch. Mit dem habe ich geredet und der hat halt gemeint, es gibt dieses Gerücht, dass die SPÖ gegen das Paket gestimmt hat, damals im Parlament, so quasi als Retourkutsche, weil diese.
Naja, gut, sicher war das ein Motiv. Sicher nicht. Sicher nicht. Nein, 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 nein. Gut, das war natürlich überhaupt, man wollte die ÖVP oder die ÖVP-Regierung möglichst wenig unterstützen, nicht? Und der hat dabei sicher, wobei ich war damals, obwohl ich Sekretär war des Parteivorsitzenden, ich habe nicht durfte nicht teilnehmen an Clubsitzungen, weil der Greta Kreisky und der Bittermann waren Spinnefeind und der Bittermann mich gesehen hat, dass ich die Haare führen soll. Also ich wusste nicht, vielleicht ist im Club darüber geredet worden, das kann sein. Ne? Aber es war sicher, bitte, das ist kein Gerücht, das kann man sich, das ist ganz eindeutig, dass da keine große Connected war, die dann jetzt einen Erfolg sozusagen zu dokumentieren, zu attestieren, nicht? Ja. Den sie uns selber vermasselt haben. Ja. Ne? Ja. Wobei man kann natürlich dann streiten, die Wissenschaftler, die Kreisky-Sarrogat-Lösung hat natürlich gewisse, also keine Schwächen, aber war halt nicht so stark ausgewählt wie Operationskalender-Paket. Dazu kam noch dazu, dass er, wie gesagt, durch die Beharrlichkeit von Maniago und zum Teil von Benedikt, der so lange ja da in derselben Partei war, ist das natürlich immer mehr angereichert worden. Ne? Das ist dann bald zum Schluss viel mehr, als das ursprünglich vereinbart war. Aber gut, das war das Verhandlungsgeschick und die Beharrlichkeit der Südtiroler, und die haben schon recht gehabt. Ne?
Es hat ja dieses Südtirol-Thema dann immer noch eine Rolle gespielt, wie sie dann Außenminister waren.
Ja.
Weil meine Streitbeilegung ist ja dann erst später gekommen.
Natürlich,
und irgendwie quasi Paket dann abgeschlossen.
Ja. Das ist eine wirklich lustige Situation. Ah, nein, aber das ist meine Frau. Ja, hallo. Wie geht's? Ah, sehr gut, sehr gut. Ah, sehr gut. Du, also ich bin gerade, das ist ein Interview, gerade, kann ich, können wir in so einer halben Stunde sprechen? Ja, kannst du. Ja, könnte ich auch machen, ja. Ja, fahr zu mir. Ja, das ist geschätzt. Okay, machen wir das so. Ne? Ja, okay. Ciao. Tschüss. Ja.
Kein Problem. Ich wollte jetzt eigentlich auf Pause schalten, weil ich mir gedacht habe, das muss nicht da sein. Aber ich finde keine Pause-Taste.
Ach so.
Das wäre aber dann nachher.
Nein, sie ist nachträglich. Verloren, ja.
Ja, eben, wie sie dann Außenminister
waren,
wie sie da dann noch mit diesen
Südtirol. Doch, gut, ich habe ein paar Südtirol-Besprechungen gehabt, da mit Maniago und mit dem Wallnefer. Der Wallnefer war noch wieder langsam. Nein, wir haben das jetzt versucht, so ein bisschen weiterzubringen. Also, es waren keine wirklich dramatischen Momente. Es ist eigentlich schön weitergegangen, nicht? Und wir waren noch, allerdings noch ziemlich weit vom Abschluss, ne? Und der Abschluss hat sehr dann eigentlich profitiert von zwei italienischen Politikern, mit denen ich übrigens beide sehr gut war, und zwar vom Andreotti und vom Gianni De Michelis. Gianni war ein intimer Freund von mir damals auch. Und aber das war dann schon später, da ich war ja dann wieder im Parlament. Ja. Ich war dann Vorsitzender im Südtirol-Unterausschuss, wie wir die Streitverlegung gemacht haben. Das war dann 92. Und da war ich dann wieder im Parlament. Aber ich habe in meiner Außenministerzeit eigentlich mit Südtirol, ja, es ist weitergelaufen. Ich habe einmal ein bilaterales Treffen gehabt mit dem Andreotti in Florenz, haben wir uns getroffen, wenn ich mich erinnere. Und aber es ist gut weitergegangen. Es waren keine Stolpersteine. Ne? Das hat natürlich das Problem, natürlich, dass auch damals die Regierungen sehr viel gewechselt haben. Ne? Aber sehr positiv hat der Craxi, hat uns sehr geholfen. Ne? Und weil der eingesehen hat, das hat keinen Sinn, wenn da herumtun mit den Österreichern, wegen ein paar Südtiroler. Und also jedenfalls, das war sozusagen eine stille aber sehr produktive Periode, wo eben immer wieder ein bisschen was dazugekommen ist und so. Der Maniago hat dann seine langen Reden gehalten, was sehr lustig ist. Ich meine, die sind ja, oder sind ja, erzählt er natürlich nichts Neues, sind schon ein bisschen von den Italienern geprägt. Ne? Sie haben also erstens einmal, was kein österreichischer Politiker macht, die reden mit den Händen alle.
Stimmt.
Das ist schon aufgefallen, gell? Die
Ja.
So, ne? Machen auf, weiß nicht, wo sie das haben. Und das Zweite ist, also das waren zumindest Leute wie der Maniago, sehr advokatorisch, nicht? Mhm. Also mit unglaublichen Argumenten, ja. Zum Teil spitzfindig, nicht? Aber recht geschickt, ne? Mhm. Und treiben dich da in die Enge in jeder Weise. Ne? Aber das war sehr gut. Und ja, aber natürlich, sozusagen, sie haben die Italiener mit ihren eigenen Waffen geschlagen, nicht? Mhm. Konnte ich alles gut Italienisch, ne? Und aber wie gesagt, das war in meiner Zeit eigentlich keine Krise und es ist normal gelaufen. Wir haben irgendwann so eine schöne Südtirol-Sitzung gehabt, ich glaube, sogar in Lier. Irgendwo, aber jedenfalls, es war nichts, nothing to write home about. Und ich war ja an für sich nur 200 Tage Außenminister, weil ja in meiner Zeit dann die Große Koalition wieder gekommen ist. Und die SPÖ hat also das Außenamt abgegeben. Ja. Und ich war daher, ich war der letzte sozialdemokratische Außenminister Österreichs, was leider war es, ne?
Leider,
ja. Schändlicherweise, aber gut, aber das ist eine andere Story. Na gut, kann ich noch irgendwas anderes Ihnen auf den Weg mitgeben?
Mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts mehr ein.
Aber wenn Sie mich anrufen, ist kein Problem.
Ich wollte vor allem eventuell
jederzeit, nein, freue mich
vielleicht
gerne.
Noch einmal.
Na, sehr gerne. Oder wenn Sie vor mir kommen wollen, kein Problem.
Weil das war jetzt sehr spannend, aber ich merke, viele Sachen fallen einem dann auch erst
wenn man sich
das durchanhört oder so.
Gerne, kein Problem. Gell?
Das wäre sehr schön. Aber dann bedanke ich mich immer
recht herzlich. Und wie gesagt, alles, was ich da gesagt habe, ist eigentlich so
super.
Kann man voll,
das heißt, wir können das dann auch Benutzern zur Verfügung stellen.
Zum Teil auch schon bekannt.
Ja, aber trotzdem, Sie haben doch einige Einblicke geben können.
So. Ich sage, was ich beitragen kann, sind ein paar so atmosphärische Dinge. Ne? Weil wie gesagt, ich war nicht bei jedem Detail dabei und ich meine, die wirklichen substanziellen Verhandlungen, wie gesagt, damals wurden nicht in den Kabinetten gemacht. Es wurden wirklich die Fachabteilungen, soweit es sie gegeben hat, wurden verwendet, die Völkerrechtsabteilung hat eine große Rolle gespielt, der Kirchschläger natürlich, zum Teil der Verhofstadt war dann schon, glaube ich, emeritiert, aber hat den, wie gesagt, mitgewirkt. Ne? Also sie haben alles aufgeboten, was es so an juristischem Sachverstand, völkerrechtlichem Sachverstand gegeben hat. Ne? Aber da war das Kabinett nicht eingebunden. Ne? Aber jetzt hat man die Atmosphäre gemerkt, nicht? Und das ist ihm wichtig geworden. Ne? Das war sicher etwas, wo er aufgelebt hat. Ne?
Also es wird ja in der Forschung dann schon immer diese These, die auch naheliegend ist, irgendwie gebracht, dass Kreisky aufgrund seines persönlichen Hintergrunds und natürlich auch ab 34 verfolgt und dann im Exil ein sehr großes Verständnis auch für Minderheiten.
Sicher, das war ein Motiv. Ne? Mhm. Nein, er hat eine große Sensibilität gehabt für Flüchtlinge auch, nicht? Er hat die unglaublichsten Leute oft aufgenommen und das war sicher ein Motiv für ihn. Nicht? Mhm. Es hat ihn vielleicht auch gereizt, das kann schon sein, dass er sozusagen als Sozialdemokrat den Sozialisten denen sagt, pass auf, so macht man das. Ne? Und ich meine, das war sozusagen eines seiner ersten großen außenpolitischen Erfolge, nicht? Ja, das ist keine Frage. Ne?
Und das vielleicht auch noch als Nachfolger vom Tiroler Gruber.
Ja, das auch. Das hat er vielleicht gar nicht so empfunden wie viele andere. Damit. Mhm. Aber er wollte ganz einfach zeigen, schaut her, ich kann das auch. Ne? Ja. Also nicht um den Gruber ans Auszuwischen, nicht? Und Gruber hat sicher das getan, was man konnte in der Situation. Nicht? Das muss man sich vorstellen als Österreicher, nicht? Bei so einer Konferenz. Ne? Nicht lustig, ne? Der Renner in den Saint-Germain und so, nicht? Lieber nicht, ne? Also der ist das an und für sich nicht so schlecht, das Abkommen, nicht? Und ich meine, wieder in seiner Wahrheit wieder erlaubt es so viele Interpretationen, nicht? Wenn das so genau formuliert werden, wie die das hätte das nie zusammengebracht. Mhm. Ne? Dazu haben sie es halt irgendwie. Ne?
Ja, vielleicht doch noch eine letzte Frage. Weil Sie sagen, eben Kreisky war jemand, der ein großes Verständnis für Minderheiten hatte.
Absolut, ja, ja.
Gleichzeitig gab es dann doch auch in der Zeit die Diskussionen mit den eigenen Minderheiten. Und wenn man jetzt,
Slowenen, ja, ja.
Ja, zum Beispiel mit den Kärntner Slowenen.
Nein, er hat es ja versucht, ne? Ja. Er hat es ja versucht, ja, nicht? Ja. Mit dem Sima, nicht? Und das ist ja leider, ist das in die Hosen gegangen. Ne? Mhm. Nein, das war sicher auch, nein, er hat sicher auch für die eigenen Minderheiten Verständnis gehabt, nicht? Und hat es ja probiert, ne? Vielleicht nicht in der letzten Konsequenz, aber das war sicher etwas, wo er sehr sensibel war, ne? Mhm, und hat sich da bemüht. Ne? Und nein, er hat also alles, was politische Verfolgung und er hat für unzählige Leute interveniert, was ich bis hinauf zum Sacharow und solche Leute. Ne? Und der Sacharow hat mir einmal gedankt bei einer Veranstaltung in Moskau, was der Kreisky für ihn gemacht hat.
Okay.
Und so. Ja. Mhm. Nein, also das war für ihn also keine. Ja. Das hat gut, und er war natürlich sehr geprägt von seiner Vergangenheit, ne? Genau, ja, gewusst. Ja. Ne? Aber es war sich auch. War er, wie gesagt, ein guter Sozialist, ne? Der genau gewusst, was sie gehört. Ne? Mhm. Mhm. Das war heute nicht mehr ganz so klar. Also, ne? Gut, dann danke ich für das nette Mitbringen.
Ja, und ich bedanke mich recht herzlich. Ja, ja.